SWR Kultur. Gast vor acht.
Rehlein, Mäusezähnchen, Mieze, Augenstern. Verliebte Menschen geben sich seltsame Kosenamen. Und dann schreiben sie von brennenden Lippen, brechenden Herzen oder unstillbarer Sehnsucht. Und immerhin 40.000 solcher verbal-hormoneller Beschwörungen, oder sollte man doch eher Entgleisungen sagen, werden für die Nachwelt und die Forschung aufbewahrt. Im Liebesbriefarchiv der Universität Koblenz und der TU Darmstadt nämlich. Der älteste Liebesbrief ist rund 300 Jahre alt. Andrea Rapp gehört zu der Gruppe, die diese romantische Post erforscht, und sie ist heute unser Gast vor acht. Guten Abend, Frau Rapp.
Ja, schönen guten Abend.
Dieser erwähnte Liebesbrief, von wann ist der genau und wer schreibt da an wen und was?
Ja, dieser Brief ist von 1715, also wirklich schon ganz schön alt. Wir müssen sagen, das ist wirklich unser ältester und unser Hauptbestand, kommt aus dem 20. Jahrhundert. Aber so ein paar Exemplare haben wir eben doch noch aus der älteren Zeit. Und das ist ein Herr Krohn, der schreibt. Und Leute, die vielleicht aus Niedersachsen kommen, aus Göttingen kommen, kennen die berühmte Konditorei Krohn und Lanz. Und die haben tatsächlich etwas miteinander zu tun.
Mhm. Und also er schreibt an seine Angebetete.
Ja.
Das Archiv teilt sich auf zwei Standorte auf, also Darmstadt und Koblenz. Gegründet hat es aber die Germanistin Eva Lia Wies vor fast 30 Jahren in Zürich und dann hat sie es mitgenommen an die Uni Koblenz. Was war denn die Idee für Sie, dieses Archiv zu gründen?
Die Idee war, dass wir eigentlich über dieses Thema gar nicht so schrecklich viel wissen. Wenn wir jetzt mal denken an Liebesbrief, dann denken wir an Goethe, dann denken wir an Rilke, der an Lou Andreas Salomé schreibt oder an Mozart, der an Nannerl schreibt oder so. Aber wir wissen eigentlich gar nichts darüber jetzt aus wissenschaftlicher, sprachwissenschaftlicher Perspektive, wie denn ganz normale Menschen wie Sie und ich über solche Dinge schreiben. Und gleichzeitig ist das ja eben auch eine Quelle, die in der Sprachwissenschaft fehlt. Also wie sprechen Menschen im Alltag miteinander? Wie schreiben sie persönliche, intime Dinge? Die meisten Quellen sind Zeitungstexte, Medientexte, so wie wir heute produzieren. Aber so dieses private, intime, vertraute Gefühle einfacher Menschen oder Menschen von Mitte, aus der Mitte der Gesellschaft, da gab es keine Quellen. Und das war
eigentlich. Tagebücher hätte ich gedacht, da gibt es ja schon auch Archive. Ne?
Tagebucharchiv gibt es, genau. Aber die sind ja nicht an ein Du gerichtet, im weiteren Sinne. Ja.
Genau, und wo bekommen Sie diese Liebesbriefe her? Sie sagen, der Großteil stammt aus dem 20. Jahrhundert. Also wer überlässt denn freiwillig so intime Nachrichten und vielleicht gar Geständnisse?
Ja, das sind tatsächlich Spenden von der Bevölkerung, die uns diese Briefe überlassen. Oft sind das schon so der berühmte Dachbodenfund. Man räumt das Haus der Großeltern auf, findet diese Briefe, mag sie nicht wegwerfen. Manche mögen die gar nicht lesen, weil das merkwürdig ist. Und möchten aber, dass es irgendwie gepflegt wird oder noch der Wissenschaft dient und dass diese Dinge erhalten bleiben. Und so spenden sie dann diese Briefe, manchmal auch die eigenen Briefe. Das gibt es auch, dass Leute sagen, nein, der Wissenschaft überantworte ich das jetzt. Und wir pflegen ja auch die Briefe ganz professionell in diesem Archiv, was in Koblenz ist, in der Universitätsbibliothek. Also das wird genauso behandelt wie der Brief von Goethe. Und wir betrachten das einfach als wertvolle historische Quelle, die bewahrt und erforscht werden muss.
Was kann man daraus lesen?
Da kann man ganz vielfältige Dinge herauslesen. Also wenn man jetzt sprachwissenschaftlich interessiert ist, dann sieht man, wie sich Sprache entwickelt, wie die Sprache auch privat informeller wird nach den 68ern. Das merkt man absolut.
Also oder im früheren war vielleicht sogar erstmal noch ein Sie,
ja,
oder
ja, natürlich,
sowas, ne?
Ja.
Oder verehrte gnädige Frau vielleicht.
Ja, genau. Oder liebes Fräulein Bertha oder diese Dinge ganz formell. Und später merkt man dann, wie das informeller wird, wie das persönlicher wird. Aber zu allen Zeiten sind die Menschen eben in der Lage, sich auszudrücken, die Emotionen oder was sie bewegt, zu vermitteln, eine Sprache zu finden. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant. Und dann ist es eben ja auch von der historischen und sozialwissenschaftlichen Perspektive interessant, ne? Wie wir sehen, wie Gesellschaft funktioniert, wie Familie funktioniert, wie Paare sich finden und Dinge aushandeln, wenn sie zusammenfinden müssen und ihr Leben gestalten müssen. Also ganz, ganz vielfältige Aspekte kann man daran untersuchen.
Ist wahrscheinlich besonders spannend, wenn die Briefe, könnte ich mir jetzt vorstellen, in Krisen oder gar Kriegszeiten geschrieben worden sind?
Ja, natürlich. Gerade in diesen Zeiten, also im Zweiten Weltkrieg, auch schon im Ersten Weltkrieg, werden sehr viele Briefe geschrieben, weil die Paare ja dann getrennt sind. Also wenn wir das auf unsere heutige Welt übertragen, können wir uns sofort vorstellen, wie Paare, die aktuell in Kriegssituationen sind, was uns ja jetzt gerade hautnah ist, eigentlich kommunizieren und den Kontakt halten. Da kann man wirklich sehen, wie Menschen daran arbeiten, in diesen absolut kaum zu bewältigenden Situationen eben doch noch einen Anker zu haben und den Liebsten zu Hause zu schreiben und die nicht zu ängstigen und alles, was dazugehört, ne?
Welche Rolle spielen Kosenamen in den Briefen und welcher oder welche tauchen besonders häufig auf?
Ja, Kosenamen ist natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt. Es gibt also es gibt zwei Richtungen. Es gibt ganz, ganz fantasievolle, du liebes Wüstenkamel mit meiner Oase, du Orangenblüte, Algenarsch, Pelztierchen, das sind so unsere Lieblinge. Aber der häufigste Kosename ist Schatz.
Mhm. Und warum sind es eigentlich so häufig Tiernamen?
Oh, das ist eine gute Frage. Also einerseits ist das natürlich so verniedlichend, also Häschen oder Bärchen, wobei Bär ist Bärchen, sind ganz oft Frauen und Hase sind ganz oft Männer. Also das ist gar nicht so.
Ach, ich hätte es andersrum gedacht.
Ja, das ist sehr oft genau andersrum. Und dann haben Tiere eben bestimmte Eigenschaften. Also die haben ein weiches Fell oder die sind kuschelig oder die haben große Augen oder sind niedlich. Und diese Eigenschaften, die möchte man eben dann benennen und hervorheben, zum Beispiel.
Also da haut das Kindchenschema gnadenlos rein.
Auch, ja. Ganz bestimmt.
Wenn der Liebesbrief aber einfach nicht zu einem kommen will, dann kann man natürlich auch selbst Hand anlegen, also sich selbst einen Liebesbrief schreiben. Andrea Rapp ist heute unser Gast vor acht. Sie gehört zum Forscherteam hinter dem Liebesbriefarchiv der TU Darmstadt und der Uni Koblenz, wobei sie selbst Professorin am Standort Darmstadt ist. Frau Rapp, wie kamen Sie denn zum Liebesbriefarchiv? Wir haben ja schon gesagt, dass Ihre Kollegin Eva-Lia Wies das vor fast 30 Jahren an der Uni Zürich gegründet hat.
Also sie, wie gesagt, ist die Gründerin und hat das erforscht, das auch seit langem. Und als sie dann nach Koblenz wechselte von Zürich, da hat tatsächlich eine Freundin von uns beiden gesagt, ihr beide müsstet euch eigentlich mal unterhalten, eure Interessen und Forschungen, das könnte eigentlich super zusammenpassen. Das haben wir dann gemacht und es passte tatsächlich.
Weil
wir uns für ähnliche Dinge interessierten, also die eigentlich nicht so häufig beachteten, marginalisierten Dinge so ein bisschen jenseits des Mainstreams und des Kanons anzuschauen, die Sprachvariation anzuschauen, mit den Originaldokumenten zu arbeiten. Und natürlich stimmt auch das Persönliche, dass wir einfach gut zusammenarbeiten und uns gut verstehen und mittlerweile sehr, sehr gut befreundet sind. Und so kam das, dass wir unsere Interessen zusammengetan haben und jetzt gemeinsam am Archiv arbeiten.
Sie sind außerdem Professorin für Computerphilologie. Mhm. Das ist ja meines Erachtens die Erforschung digitaler Technik in der Literaturwissenschaft. Was machen Sie genau und wo ist da die Schnittstelle zum Liebesbrief oder zu diesen marginalisierten Quellen?
Ja, als Computerphilologin arbeite ich eben mit digitalen Methoden an Text, Sprache und Literatur. Aber eben auch an kulturellen Artefakten, also so etwas wie die Digitalisierung von originalen Handschriften und deren Erfassung, die Sortierung, das Dokumentieren, das klingt jetzt sehr trocken mit Metadaten.
Klingt es leider, ja.
Ja, aber Nur mit Metadaten findet man hinterher auch wieder, was man vorher digitalisiert hat und wie das organisiert wird, wie man am besten digitalisiert und wie man dann Muster findet und die Sprache analysiert oder Bilder analysiert. Also das ist mein Fachgebiet und das klappt mit Briefen natürlich ganz wunderbar, also Briefe digital zu erforschen, zu vernetzen, zu verknüpfen, zu recherchieren. Also darüber komme ich dahin.
Und Stichwort Digitalisierung, das bezieht sich oder das kann man ja auch übertragen auf Liebesbekundungen, denn heute schreiben Menschen, also vor allem sag ich mal unter 30 oder unter 20-Jährige, immer seltener handschriftliche Briefe, sondern E-Mails oder einfach auf dem Smartphone nur noch Textnachrichten. Was macht das mit der Form, der Literaturform oder der Quelle Liebesbrief?
Ja, das ist natürlich schon eine starke Entwicklung oder auch Veränderung. Unser Schwerpunkt im Liebesbriefarchiv ist tatsächlich wirklich der handgeschriebene Brief, weil eben die digitale Kommunikation doch anders strukturiert ist. Da gibt es andere Archive und Personen, die sich damit beschäftigen. Deswegen nehmen wir nur punktuell, wenn Leute uns was bringen, nehmen wir das aber nicht systematisch.
Ich meine eigentlich eher so, glauben Sie, dass sich das stilistisch was verändert? Ja. Dass es knapper, roher, vielleicht auch liebloser wird?
Ja, liebloser würde ich nicht sagen, glaube ich. Es ist eine andere Art von Kommunikation. Es nähert sich ja viel mehr dem Gespräch in Echtzeit an. Also man schreibt kürzere Nachrichten, aber man schreibt dann öfter. Ne? Man schreibt schnell
ein paar
Emojis, genau. Dann kriegt man noch ein Herzchen dazu. Und das ist genau dasselbe. Also der Kanal zwischen den beiden Personen wird offen gehalten, wird gefüllt. Man redet miteinander. Das ist kürzer getaktet, aber ich würde nicht sagen, das ist liebloser, sondern es ist halt anders.
Gibt es einen Liebesbrief oder einen, nennen wir es mal wissenschaftlich, Artefakt aus Ihrer Sammlung, das Sie so berührt oder so fasziniert hat, dass es Ihnen sofort wieder einfällt? Schildern Sie es uns doch mal.
Natürlich sind da immer wieder Briefe dazwischen, die einen mehr rühren als andere. Also zum Beispiel ein Brief an den toten Partner. Das ist was man wirklich auch als Wissenschaftlerin schwer lesen kann, ohne Emotionen. Solche Dinge oder Bilder, die jemand findet. Also du bist wie Glockengeläut in meinem Herzen oder sowas, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und mein absoluter Liebling, der jetzt wieder ein bisschen lustiger ist, das ist so ein kleiner Kopfkissenzettel. Das legt der Partner, wenn er weggeht morgens, in die Welt hinaus reitet, seiner Partnerin aufs Kopfkissen, damit sie noch an ihn denkt. Da steht: Von mir war nur ein Socken hier, also nahm ich zwei von dir. Und das ist mein Lieblingszettel, weil das einfach großartig, kreativ ist und liebevoll und wunderbar.
Sie veranstalten auch regelmäßig Liebesbrief-Stammtische, habe ich auf Ihrer Internetseite gesehen. Mhm. Wer ist da eingeladen?
Das ist ganz offen. Also wir machen ja auch Bürgerwissenschaft, Citizen Science. Wir laden Bürger, Bürgerinnen ein, nicht nur Briefe zu spenden, sondern die auch zusammen mit uns zu lesen und zu erforschen. Das ist einmal im Monat in der Regel in Koblenz und in Darmstadt. Wann immer wir genügend Zeit haben oder auch Mitarbeitende haben, die so einen Stammtisch übernehmen können, machen wir das in der Regel, wie gesagt, einmal im Monat, kann man sich anmelden auf unserer Homepage. Da ist jeder willkommen. Es braucht keine Kenntnisse.
Und der Nächste beschäftigt sich mit Briefen aus homosexuellen Beziehungen. Das fand ich einen interessanten Ansatz. Wieso haben Sie den gewählt?
Also da gibt es große Lücken eigentlich. Also wir haben nicht sehr viele Briefe und suchen auch danach.
Wahrscheinlich noch durch die Tabuisierung sicherlich, durch die Kriminalisierung, den Paragraph 175 früher noch. Ne?
Ja, absolut. Es gibt natürlich auch ein paar berühmte Menschen, wo man Briefe erhalten hat. Aber wir wissen auch gar nicht genau, warum es weniger gibt, eben durch die Tabuisierung oder ob Briefe eher vernichtet werden und ob es da einfach Unterschiede gibt in der Sprache, ob man vorsichtiger ist im Schreiben oder gerade nicht, offensiver ist. Also da ist einfach noch eine riesige Forschungslücke und da haben wir jetzt einige wenige Briefe in unserem Archiv und wollen da mal ein bisschen einsteigen und versuchen, mehr zu finden und herauszufinden.
Liebesbriefe geben Aufschluss über die Gesellschaft und über die Zeit und die gesellschaftliche Situation, in der sie entstanden sind. Und gesammelt werden sie am Liebesbriefarchiv der Universität Koblenz und der TU Darmstadt. Unser heutiger Gast vor acht gehört zum Forscherteam, die Computerphilologin und Literaturwissenschaftlerin Andrea Rapp. Wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, finden Sie weitere Informationen auf der Homepage www.liebesbriefarchiv.de. Frau Rapp, vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen herzlichen Dank an Sie.